Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 12. März. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder ein schönes Interview für dich. Doch bevor wir uns mit dem Interview auseinandersetzen, trinken wir beide doch erstmal ein Schlückchen Tee. Warte. Ja, okay, das war wirklich noch ein Schlückchen. Der ist auch wie ich schon leer. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und danach hören wir beide uns nochmal ganz kurz wieder.
Hallo, mein Name ist Christoph Hadebusch und mein Kater hat sich gerade entschieden aufzuwachen. Falls es gleich komische Geräusche gibt, das ist er. Ich habe nicht nur einen Kater, beziehungsweise zwei Kater, sondern hin und wieder schreibe ich auch Romane und mache allerlei anderen kreativen Kram.
Sehr cool. Kannst du etwas über dein Schreibgenre erzählen? Also was für Werke schreibst du?
Also hauptsächlich bin ich in der Fantastik unterwegs. Also so im großen Bereich Fantasy, Science Fiction, Minimal Horror, würde ich mal sagen. Ich habe auch schon historische Romane geschrieben und generell will ich nicht ausschließen, dass wenn ich mal eine gute Idee für irgendwas anderes außerhalb der Fantastik habe, dass das nicht auch passieren könnte. Aber so Fantastik ist schon das zentrale Thema, könnte man sagen.
Sehr cool. Also bist du ein fantastischer Autor, kann man das umschreiben?
Ein Fantastikautor. Fantastischer Autor ist, glaube ich, nicht, was ich entscheiden darf.
Okay, gut. Aber ich würde mal sagen, deine Fans würden das vielleicht so umschreiben, würde ich mal so. Ist jetzt mal in Anführungszeichen das Ganze. Kannst du sagen, wie du zum Schreiben überhaupt gekommen bist?
Also ich habe nicht so einen, du weißt schon, den einen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist das so, sondern ich war immer schon so ein bisschen kreativ unterwegs. Ich habe für mich selber Sachen geschrieben. Ich habe relativ früh mit dem Rollenspiel Pen and Paper angefangen. Da schreibt man auch, oder zumindest damals hat man zumindest häufig noch Sachen geschrieben. Und das ist dann so ein bisschen daraus entstanden. Ich habe immer schon sehr viel gelesen. Das ist wahrscheinlich die beste Grundlage, die mir so einfällt. Also es war früher immer so, dass wir in die Kinder- und Jugendbibliothek gegangen sind und da habe ich mir dann meine Wochenration oder es waren, glaube ich, 6 Wochen ausgeliehen. Und als die Computer eingeführt haben, ich bin so alt, dass es noch vorher mit Karteikarten ging, aber als sie den Computer eingeführt haben, da hatte das Programm eine Begrenzung von 50 Büchern, die man in der Zeit ausleihen durfte. Und das habe ich damals total geknickt, weil ich normalerweise mehr Bücher mitgenommen habe. Also ich glaube, das ist so. Das ist das Ding, ne? Also das, was die meisten Kollegen, mit denen ich spreche, alle lieben Bücher, alle haben immer schon viel gelesen und dann irgendwann sich selbst hinzusetzen und was zu schreiben, ist für viele naheliegend und sowas bei mir auch.
Okay, sehr cool. Kannst du dich, ich weiß, das ist eine Frage, die man vielleicht nicht so beantworten kann, aber vielleicht ist es ja bei dir anders, an dein erstes Buch erinnern, was du entweder vorgelesen bekommen hast oder was du selbst durchgelesen hast?
Also das erste Buch weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ich weiß, meine Mutter hat damals Bücher vorgelesen und das auf Kassette aufgenommen.
Wow.
So dass man das selber abspielen konnte. Und da waren so die Klassiker dabei, also Kinderbücher, ich glaube, die wir alle kennen, ne? Also das kleine Gespenst und Lukas Lokomotivführer, Jim Knopf und all so Sachen waren dabei. Und daran erinnere ich mich noch relativ gut tatsächlich, weil das habe ich mir sehr viel angehört. Und was mir so hängen geblieben ist an Erinnerungen, das sind Sachen, die natürlich auch so ein bisschen meine eigene schriftstellerische Karriere beeinflusst haben. Also so Geschichten wie Der Hobbit oder die Geschichte, Dinge, die mich als Kiddo relativ beeindruckt haben und die sicherlich zu meiner Liebe für die Fantastik sehr viel beigetragen haben.
Sehr cool. Du bist ein relativ bekannter Autor, würde ich mal so umschreiben. Kannst du etwas zu deinen Werken erzählen, wenn man deinen Namen vielleicht nicht so präsent hat oder vielleicht deine Stimme nicht so präsent hat? Mhm. Welche Werke gehen auf deine Kappe?
Also, ich hatte damals, als ich angefangen habe zu veröffentlichen, nicht zu schreiben, aber als dann die Veröffentlichung kam, hatte ich ein bisschen Glück, weil das war so die eine der Phasen, in denen man mit deutschsprachiger Fantastik oder Fantasy damals tatsächlich erfolgreich sein konnte. Das war eine lange Zeit sehr schwierig. Wir haben, ne, es wird immer sehr viel übersetzt, gerade aus dem Englischen, Amerikanischen. Und das war so im Zuge der, das war so ein Fantasy-Boom damals, Herr der Ringe, also diese Verfilmungen, die damals alle kamen. Und da haben dann deutsche Verlage gesagt, hey, vielleicht würden die Leute ja auch Bücher lesen dazu. Und nicht nur das eine Buch, das dazugehört, sondern vielleicht auch mehr. Und das hat sich als korrekt erwiesen. Es gab damals einen kleinen Boom und ich hatte das Glück, dass ich da so reingeraten bin. Und im Prinzip diesen Boom, der hat mich unterstützt beim Veröffentlichen einfach. Das heißt, die ersten Bücher, die rausgekommen sind, waren klassische Fantasy. Das war die Trolle-Reihe. So ein bisschen osteuropäisch inspiriert, aber ich würde mal sagen, ziemlich klassisch. Passte damals gut so in das, was passierte überall. Ich habe nautische Fantasy geschrieben, die Sturmwelten. Ich habe mal einen Science-Fiction-Action-Roman geschrieben für Markus Heitz Justifier-Reihe. Ich habe historische Romane geschrieben. Mein letzter jetzt gerade ist historisch auf stürmischer See. Ich habe auch einen geschrieben zum Eroberung von Istanbul, also Konstantinopel damals noch. Was habe ich noch alles geschrieben? Ich habe zu viel geschrieben. Fantasy, die Werwölfe, alles Mögliche. Ich habe auch schon ein bisschen Jugendsachen geschrieben und so. Also es gibt eine ganze Reihe von Werken, wenn man was nachlesen möchte, die man lesen kann.
Wow, also schon beeindruckend. Kannst du sagen, wie sich das für dich angefühlt hat, als du erfahren hast, dass dein Werk so, ja, doch auf einmal bekannter geworden ist, dass es nicht nur in Anführungszeichen 2-3 Leute gelesen haben, sondern ein paar hundert Leute mehr. Was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe damals tatsächlich in der quasi Marketing in der Werbung gearbeitet. Ich war freiberuflich und habe für eine Werbeagentur hauptsächlich Texter-Sachen gemacht. Und das habe ich eine Zeit lang ziemlich runtergefahren, weil ich halt die Trolle geschrieben habe. Das heißt, mein Einkommen war auch dementsprechend so mittelgut dieses Jahr, weil, ne, man Bücher schreiben, man verdient nicht sehr viel Geld normalerweise. Hein hat mir einen fairen Vorschuss gegeben, aber es hat mich halt so gerade eben über die Zeit gebracht, das Buch ist relativ dick, dieses Buch zu schreiben. Ich muss halt andere Sachen runterfahren. Ich kann nicht sehr gut irgendwas anderes arbeiten und an einem Roman, das ist bei mir schon immer so ein Problem gewesen. Deswegen, ich weiß noch sehr gut, wie das war, weil als Heine mir dann schrieb, hey Christoph, wir haben schon die Bestsellerliste bekommen, dein Buch ist drauf, habe ich so gedacht, super, und ich gucke auf mein Konto und ich kann es mir gerade selbst nicht kaufen, weil ich das Geld nicht habe dafür, weil ich zu pleite bin. Hat sich dann zum Glück ein bisschen ergeben, weil dann irgendwann gibt es ja auch das Geld von den Verkäufen und so weiter. Man bekommt ja als Autor bei größeren Verlagen Tantiemen und dann war das alles ein bisschen angenehmer. Aber in der ersten Woche als Bestseller-Autor hatte ich nicht die 14, 15 Euro, um mir das Buch selbst zu kaufen.
Krass. Ja, okay. Das ist schon spannend. Also man hat ja immer so eine glamouröse Vorstellung davon, wie jetzt so Bestseller-Autor leben in ihrem Elfenbeinturm und schreiben dann so ein bisschen mit einer goldenen Feder ihre Werke und können sich dann alles leisten. Also,
also das gibt es sicherlich auch. Natürlich gibt es Leute, die mit dem Schreiben sehr, sehr, sehr reich werden. Ne? Es gibt wirklich sehr reiche Personen. Aber ich sage immer ganz gerne, die Leute, die normalerweise wirklich reich werden, das sind diejenigen, denen die Verlage gehören. Die meisten Autoren, Autorinnen, die werden nicht sehr reich. Und das ist in den letzten Jahren tatsächlich eher noch schwieriger geworden. Also die Schere geht sehr stark auseinander. Früher gab es zumindest die Möglichkeit, so im Mittelbau sich so eine Karriere aufzubauen, von der man irgendwie halbwegs leben konnte. Das ist heute sehr, sehr schwierig. Entweder ist man erfolgreich, oder die Verkaufszahlen sind tatsächlich so stark bei den unteren, ich sage mal so, bei den unteren Auflagenzahlen zurückgegangen, dass davon leben quasi nicht möglich ist. Aber es war schon früher schwierig. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich angefangen habe, glaube ich, eine Umfrage bei der VG Wort oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, bei wem es genau war. Und da war das Durchschnittsgehalt, das die Leute angegeben haben, also das Durchschnittsgehalt, war irgendwie um die 10.000 Euro im Jahr. Und das heißt, für jede Person, die Millionen verdient, gibt es jede Menge, die sehr viel weniger verdienen.
Ah, das ist schon krass. Also es ist irgendwie der gesamte kunstschaffende Bereich, dass da, es gibt halt einfach nur diejenigen, die extrem viel Glück haben, die also die ganz, ganz, ganz reichen, in Anführungszeichen, und den Mittelbau, würde ich halt sagen. Und das ist schon...
Ja, Mittelbau wäre ja so für mich der Gedanke, dass das, wovon man früher leben konnte. Man hat okay. So seine, ich weiß nicht, einige 10.000 Bücher im Jahr verkauft. Ne, davon konnte man früher ganz okay leben, aber das ist stark zurückgegangen. Heutzutage ist es sehr schwer, das zu erreichen, wenn man nicht sehr erfolgreich ist. Also es hat sich, also der Buchmarkt ist nochmal härter geworden. Ich würde heute nicht wieder anfangen wollen, wenn ich ehrlich bin. Wobei, das ist ja das, was die kreativen Berufe und Felder generell ausmacht. Die Leute machen das ja zum größten Teil nicht des Geldes wegen, weil da kann man andere Sachen machen, bei denen es einfacher ist, Geld zu bekommen. Die machen das ja genauso wie ich auch. Ich habe keine Bücher, weil ich Geld damit verdienen will. Ich schreibe Bücher, weil ich Bücher schreiben möchte und habe das Privileg, dass ich dazu noch davon, also dass ich da lange Zeit davon gelebt habe, hauptberuflich.
Was meinst du, was sind die Gründe dafür? Warum Menschen oder warum damit nicht mehr so viel Geld verdient werden kann?
Ich glaube, also alles in allem auf dem Buchmarkt wird sicherlich noch eine ähnliche Menge Geld verdient, aber es konzentriert sich mehr an Stellen. Ich glaube, Social Media hat dazu beigetragen, dass manche Bücher, die sind dann so übermäßig erfolgreich, ne, dass dann für andere weniger Aufmerksamkeit, weniger Licht und Luft und Liebe übrig bleibt. Das hat alles schon, es gibt da jede Menge Faktoren, glaube ich. Natürlich gibt es einfach auch viele andere Medien inzwischen, die um die Aufmerksamkeit konkurrieren, ne, was ja auch vollkommen verständlich ist. Ich selbst lese auch nicht mehr ganz so viel wie früher, wenn ich ehrlich bin. Mhm. weil es einfach auch viele andere Sachen gibt, mit denen ich Zeit verbringen kann und mag. Also ich glaube nicht, dass es den einen Faktor gibt, aber es ist eine Menge Sachen, die zusammenkommen. Also es gibt Leute, die immer noch sehr viel lesen und auch sehr viele Bücher kaufen und so weiter. Und es gibt ja auch auf Social Media diese großen, ne, so BookTok und Bookstagram und so weiter, die auch sehr hilfreich sind für Autorinnen und Autoren, aber die schon da auch dazu führen, dass sich sehr viel konzentriert, weil die natürlich auch auf Themen aufspringen, mit denen sie Reichweite erzeugen können. Und das sind natürlich eher selten kleine, unbekanntere Werke. Also es kann auch mal sein, aber so, das ist so der allgemeine Trend. Ich werde es überhaupt nicht, ne, ich will jetzt nicht sagen, ist alles furchtbar oder so. Es ist einfach nur, der Trend geht so in die Richtung, dass sich so eine Schere weiter auseinander bewegt. Oben haben wir die super, super erfolgreichen und dann das, was früher zwischen dem unteren Bereich und dem oberen Bereich gab es noch so eine cremige Keksschicht, ne? Du weißt schon, zwei Keksscheiben ja. Und mittendrin so ein bisschen Creme und diese Cremeschicht ist sehr ausgetrocknet. Da ist nicht mehr so viel übrig. Das macht es vielen Leuten relativ schwierig. Auf der Habenseite haben wir natürlich einfach viel mehr Möglichkeiten zu veröffentlichen durch Self-Publishing. Und all das, das sorgt schon dafür, dass man mehr Optionen hat.
Ja. Okay. Das ist auf der einen Seite natürlich wie ich schade, weil wenn ich mir überlege, dass die Aufmerksamkeit sich auf wenige konzentriert, also beispielsweise durch Influencer und Co. oder alle Menschen, die irgendwie was, die über Bücher schreiben, die eine Leidenschaft dafür haben. Jetzt mal abseits von denen, die Bücher tatsächlich schreiben, sondern die über Bücher schreiben.
Ja.
Die sorgen ja im Endeffekt dadurch, dass sie sich auf wenige Werke konzentrieren, ihr eigenes Hobby, ihr eigenes Interesse eigentlich ad absurdum geführt werden. Weil natürlich irgendwann hat man nur noch von dem Autor, von der schreibenden Person ein Werk. Und das ist immer das Gleiche, ist immer ein Einheitsbrei. Und man wundert sich dann, warum lese ich so wenig Bücher von Christoph Haderbusch? Also, ja, na klar, der hat eben entschieden, okay, das lohnt sich für mich nicht mehr, logischerweise, selbst wenn du sagst, dass du nur ein leidenschaftlicher Autor einfach bist. Am Ende des Tages willst du ja trotzdem dein eigenes Werk dir kaufen oder leisten
können. Das stimmt.
So, und also es ist irgendwie ist es schon gewisse Paradoxie, die dahinter steckt.
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du halt einfach die Tatsache, dass viele Leute, die Bücher schreiben und veröffentlichen, das tun, weil sie Bücher schreiben und veröffentlichen wollen und nicht, wie gesagt, aus rein. Also natürlich möchte ich mit meinen Büchern Geld verdienen. Ja, ich möchte gerne, wenn ich sie veröffentliche, freue ich mich, wenn sie gekauft werden und wenn ich dann vom Verlag Tantiemen bekomme und so weiter und ich mir die Dinge leisten kann, die ich zu überleben brauche, um das nächste Buch zu schreiben. Das ist natürlich schon das, was auch ein Ansporn ist, keine Frage. Aber viele Kolleginnen ich auch selbst, wir würden auch schreiben, wenn wir keinen Cent damit verdienen würden. Ja, ich würde auch für mich nur schreiben. Ich schreibe für mich nur. Es gibt einen großen Korpus an Dingen, die ich nur für mich schreibe. Und ja, da lebt natürlich der Buchmarkt auch von, dass wir so viele Leute haben. Geschichten erzählen ist, glaube ich, eine sehr menschliche Leidenschaft, ein sehr menschliches Unterfangen, das viele antreibt. Und Social Media ist ja auch nur eine andere Art von, ich erzähle Geschichten über mich oder über die Welt oder was auch immer. Also das ist schon so ein Ding und das wird das schon am Leben halten. Ich glaube nicht, dass das ein Riesen, also dass das quasi wegbricht. Nur die Vergütung ist für viele halt schwieriger und natürlich ist der, ne, kommerzieller Markt ist natürlich auch immer unfairer, ja. Leute, die schon ohnehin sehr reich sind, sehr viel Geld haben, verdienen dann nochmal anteilig mehr. Die können nichts dafür, ne, die sind nicht deren Schuld, die machen auch nur ihr Ding, aber na klar, das verschiebt die Sachen natürlich schon.
Also es ist, ja, ist schade. Wir sagen mal so, ich kann von mir als jemand, der sehr gerne sehr viele Bücher und liest, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir nicht auf eine literarische Welt zusteuern, ja, indem wir nur wenige AutorInnen haben, sondern ich möchte diese Freiheit, einfach viele unterschiedliche Werke lesen zu dürfen und vielen unterschiedlichen kreativen Geschichtenerzählern einfach lauschen können. Und weil ich finde, das ist einfach schön. Das ist schön, am, in Anführungszeichen, dieses Lagerfeuerbild mal zu bedienen, beim Lagerfeuer zu sitzen und da Geschichten einfach zuzuhören. Menschen haben unterschiedliche Stimmen und können das transportieren. Und das macht doch etwas mit einem. Also.
Ja, sehr sicher. Also da haben wir in Deutschland natürlich einen gewissen Vorteil durch die Art, wie der Markt sich entwickelt hat. Also die Buchbranche generell. Wir sind da noch ein bisschen von abgestürmt durch so Sachen wie Buchpreisbindung und andere Dinge. Ist es noch nicht ganz so krass, weil natürlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich in UK in einen Buchladen gehe, dann sehe ich halt noch krasser nur diese Spitzentitel, weil die auch noch viel günstiger sind, weil die über die Masse ihr Geld machen und, ne, und solche Sachen. Also da sieht man den Effekt noch viel stärker als bei uns, finde ich. Auf der anderen Seite hast du den Vorteil, ne, durch die moderne Welt und wie die Sachen sich entwickeln, dass man natürlich auch super vielfältige Stimmen bekommt, die man früher nicht bekommen hätte. Also es gibt sicherlich jede Menge Leute, die früher Schwierigkeiten gehabt hätten, in Deutschland ein Buch zu veröffentlichen, die das heute können oder besser können zumindest. Und es gibt einmal Literatur aus Gegenden der Welt, die früher extrem schwer nach Deutschland zu bekommen war, von der es heute einfach deutlich mehr gibt. Also ein kleines Beispiel, meine Frau ist gerade in Taipei, Taiwan, weil da eine Buchmesse ist, die arbeitet bei einem Verlag und die kaufen halt ganz viele Stoffe gerade so aus Südkorea, Taiwan, China, so die Richtung ein. Und das sind Stoffe, die hätte es früher in Deutschland einfach quasi nicht gegeben. Also alles ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne?
Ja, so klingt das auch. Wir hoffen einfach drauf, dass die Vielfalt bestehen bleibt. Das ist, glaube ich, so ein, vielleicht mal als Wunsch in die Zukunft gerichtet.
Naja, die Anzahl der Titel, die im Jahr erscheinen, geht die letzten Jahre runter. Die ist fast immer gestiegen, aber die hat sich in den letzten Jahren nach unten entwickelt, wobei da auch sehr viel ins Self-Publishing abgewandert ist, glaube ich. Also,
ja. Das habe ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt schon mit einigen Menschen sprechen dürfen und viele von denen haben sich tatsächlich auch entschieden, in den Self-Publishing-Bereich zu gehen. Wie war das für dich? Du bist ja bei dem Verlag untergekommen. Ja. War das eine bewusste Entscheidung?
Nicht wirklich. Ich habe nicht damals mich hingesetzt und gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch und veröffentliche das. Also meine Frau, damals noch nicht meine Frau und nur eine Freundin, die hat so damals ihre ersten Schritte in der Verlagsbranche gemacht. Und die hat irgendwann entschieden, so, es gibt gerade, sie hat so gesehen, dass Fantasy ein großes Thema wird und hat gesagt, es gibt aber in Deutschland keine Literaturagentur, die jetzt spezifisch auf Fantasy ausgerichtet ist. Es gab eine Menge Leute, die auch Fantasy gemacht hätten, aber damals war das kein Riesenthema so. Und dann hat sie mit einer Freundin zusammen, die auch aus der Nische, sag ich mal, kommt, zusammen eine Literaturagentur aufgemacht und dann gesagt, hey, mich und andere Leute gefragt, hey Christoph, ich weiß, du schreibst Bücher, also du schreibst. Hast du nicht Lust, mal wirklich zu schreiben? Hast du nicht Lust, mal wirklich einen Roman zu konzeptionieren und zu schreiben? Und nicht immer nur so für dich selber Dinge zu tun und hinzuwurschteln? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es ja mal versuchen, ob ich das kann. Und daraus ist dann die Trolle entstanden und das haben sie dann verkauft. So. Der andere, also es waren noch zwei weitere dabei. Der eine hat sich vom Schreiben, ich weiß nicht, ob die abgewandert komplett, aber veröffentlicht jedenfalls ist kein Thema mehr. Und der andere damals mit dabei war, ist Oliver Plaschke, den man ja vielleicht auch kennt, weil er zum Beispiel dieses Jahr bei Klett Cotta einen weiteren fantastischen Roman herausbringt.
Cool, ja. Okay, also schon, also es ist spannend, wie so kleine Entscheidungen oder Ideen einfach nur von nahen Menschen etwas voranbringen können. Wie bist du auf die Idee für die Trolle eigentlich gekommen?
Ich bin auf die Idee gekommen. Im Grunde habe ich überlegt, hey, worauf habe ich Bock zu schreiben? Und ich habe Geschichte studiert und ich hatte immer schon so einen gewissen Faible für, sagen wir mal, eher osteuropäisches, nennen wir es mal im weitesten Sinne Mittelalter, ne, ist ja ein großer, großer Bereich, eine große Zeitspanne. Und ich hab Heine ein Konzept vorgelegt und ein paar Probekapitel geschrieben, zu zeigen, wie meine Schreibe ist und das Buch halt ausgearbeitet, als Exposé gemacht. Und die haben gesagt, hey, das finden wir super, aber guck mal hier, du hast ja die Trolle darin, hast du nicht Bock, das ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und dann packen wir es in diese Elfen-Zwerge-Trolle-Reihe und schreiben das da drauf. So. Und da habe ich überlegt, so, kann ich das, will ich das? Und habe ich dann hingesetzt und habe dann ein bisschen überlegt, habe dann ein Konzept ziemlich umgearbeitet und habe dann sozusagen ganz neu, würde ich nicht sagen, aber ich habe schon, ne, so die Story und so ist eine andere als das, was ich vorgeschlagen hatte. Habe dann quasi, nennen wir es mal, ein neues Buch draus gemacht. Und das fand Heine dann gut und haben es dann übernommen. Und deswegen hat das halt auch so diesen, ja, etwas osteuropäischen Rumänien, ne, so diese Ungarn Richtung Hintergrund. Sind so, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, wenn man sich hinsetzt und man schreibt ein Buch und man schickt das dann mit Verlagen ein, dann ist natürlich so eine Sache, dann hat man das Buch geschrieben, dann ist das so. Aber inzwischen, ich mache das ja jetzt schon seit über 20 Jahren und meistens verkaufe ich Bücher, die nicht geschrieben sind. Das heißt, die Bücher verändern sich im Prozess meistens noch relativ stark.
Okay, interessant. Also da steckt so eine Mischung aus, so würde ich das verstehen, einem eigenen Wunsch, etwas zu schreiben, plus noch dann so dieser Außenwunsch drin. Das heißt, daraus sich dann quasi deine Geschichte entwickelt hat, kann man das so sagen?
Ja, also genau. Im Prinzip hat Heine gesagt, guck mal, dieser Teil deines Manuskriptes, dieser Teil deiner Geschichte, magst du nicht mal gucken, ob da ein Fokus drauf zu legen das Richtige wäre. Und das habe ich für mich jetzt nicht gesehen, also habe ich was Neues entwickelt. Ne? Also quasi gesagt, die Geschichte, die ich mir überlegt habe, die funktioniert so, wie sie so ist und ich mache ja was anderes. Und natürlich liegt das auch immer so ein bisschen daran, dass, also man kann immer auch nur das veröffentlichen, was irgendwie auf dem Markt von der Leserschaft irgendwie auch gewünscht ist. Damals war halt so klassische Fantasy gerade ein Ding. Mhm. Und deshalb war Heine so hinterher, dass man klassische Fantasy schreibt. Damals wäre halt Romantasy, was heute gerade sehr erfolgreich ist, schwierig gewesen unterzubringen. Ja, das ist einfach so. Das heißt, also wenn man als Autor bei größeren Verlagen veröffentlichen will und das machen will, muss man immer auch so ein bisschen so einen Blick drauf haben, kann ich das überhaupt an irgendjemanden vermitteln, weil die wollen damit Geld verdienen. Die müssen davon ihre Büros bezahlen und die Heizung und so weiter. Das heißt, die müssen halt immer schauen, was will denn die Leserschaft gerade. Und natürlich gibt es immer wieder Sachen, so man probiert mal was aus und wirft was auf den Markt und schaut mal, ob es angenommen wird und so entstehen neue Trends und neue Sachen und so weiter. Aber ich glaube, da was auch hier im Gespräch mit vielen Kolleginnen und Kollegen ist, wir alle haben ja mehrere, sag ich mal, Interessengebiete. Ja, wir haben Genres, in denen wir schreiben. Die wenigsten von uns sind so monothematisch. Na, sieht man bei mir ja auch. Ich habe in mehreren Genres Dinge geschrieben. Das heißt, so ein bisschen Anpassungsfähigkeit ist immer da, weil ja, wenn ich eine gute Idee für einen Thriller habe, ich lese Thriller, ich lese Krimis, ich würde auch einen Griller. Das ist ein Unterwasser-Krimi-Thriller mit Walen und Grill. Nein, also ich würde natürlich auch einen Thriller schreiben, wenn ich gerade Bock drauf hätte und ne, solche Sachen machen würde. Und dementsprechend, da bin ich mal so, es ist immer so ein bisschen so, man ist halt, es gibt von außen schon so ein bisschen so ein, wie soll ich das sagen? Gibt so ein bisschen so Vorgaben. Das ist einfach so, ja. Jahrelang war es sau schwierig, in Deutschland Science Fiction zu schreiben. Es gab ein paar Leute, die es gemacht haben, aber die haben Die mussten sich auch wirklich anstrengen und die mussten wirklich große Dinge tun. Und dann ist es natürlich schwieriger, das zu veröffentlichen. Und da überlegt man sich schon mal, hey, aber ich mag Fantasy genauso gerne, dann schreibe ich doch lieber Fantasy. Oder umgekehrt, ja. Das ist halt einfach so.
Stimmt, das ist interessant.
Ja, also es gab vor diesem Boom Mitte der 2000er war es noch sau schwer für Leute, Fantastik zu schreiben, also Fantasy zu schreiben. Es gab immer wieder Versuche, aber die meisten Sachen waren Übersetzungen. Und hier und da gab es mal jemanden, so wie Markus Heitz, der auch vorher schon, oder Benatten, ne, die es ja auch noch gibt als Autoren, logischerweise. Aber für viele andere war das echt schwierig, weil aber die Verlage gesagt haben, sorry, das können wir nicht verkaufen. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ist auch immer so eine Sache. Verlage machen auch Fehler, so ist das nicht, ne? Alles nur Menschen. Aber und klar, dann überlegt man sich natürlich schon, schreibe ich jetzt ein langes, großes Buch in einem Genre, bei dem ich Schwierigkeiten habe, es zu verkaufen? Oder schreibe ich ein Buch in einem Genre, das ich genauso gerne mag, mit dem ich auch Bücher schreiben möchte, in dem das einfacher wäre? Heute, wie gesagt, durch Self-Publishing und so, glaube ich, ist das alles ein bisschen lockerer, weil man einfach sagen kann, ja gut, dann ich schreibe das jetzt und dann haue ich es im Self-Publishing raus und es klappt oder es klappt nicht, aber ich muss es halt nicht an jemanden verkaufen, an einen Verlag verkaufen oder so.
Ja, verstehe. So ein bisschen diese, so eine Autonomie da einfach dahinter steckt und dass man Dinge auch mehr entscheiden kann.
Genau, aber auch da sieht man natürlich im Self-Publishing, die Leute schreiben halt, worauf sie Bock haben. Natürlich schreiben sie im Self-Publishing auch Genres, die gerade gut laufen oder die im Trend liegen, weil sie auch da Bock drauf haben. Und ne, also das ist halt einfach so. Also bin da so ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt so diesen Vorwurf, ja, man schreibt das nur, weil es gerade irgendwie erfolgreich ist und so weiter. Ja, klar machen Leute das, weil es gerade erfolgreich ist. Aber ich nehme das mal mit so ein bisschen Vorsicht, weil das ist damals, was auch zu der Fantasy gesagt wurde, als sie in Deutschland erfolgreicher wurde. Die machen das nur deswegen. Und ich weiß so, nee, ich kenne die Leute, die das schreiben, alle. Ich habe mit Leuten Lesungen gemacht, die haben uns auf Cons gesehen, auf Messen und so weiter. Und das waren alles Fantasy-Nerds. Die haben jetzt Fantasy geschrieben, weil sie Fantasy schreiben konnten. Und die hätten vielleicht auch Science-Fiction geschrieben, weil sie auch Science-Fiction mögen. Aber es ist nicht so, dass die alle gesagt haben, oh shit, ich muss jetzt Science-Fiction schreiben oder ich muss Fantasy schreiben. Natürlich nicht. Genauso wenig wie ich. Ich war super happy damit, ja. Hab's 20 Jahre lang jetzt gemacht. Deswegen bin ich immer vorsichtig, den Leuten sowas zu unterstellen, weil am Ende des Tages, die meisten Leute, die ich kenne, erzählen Geschichten in mehreren Genres gerne und irgendeins, das gerade funktioniert, gibt's ja quasi immer.
Ja, es ist schon schön. Also mir kommt bei der ganzen Erzählung kommt mir gerade so ein Bild vor Augen, dass du bist ein klassischer Barde. Also nicht, dass du jetzt singst, sondern einfach die Geschichten einfach so erzählst, so auch in diesem Mittelalter etwas transportierst. Den Menschen einfach sagt, hier, kommt zu mir, setz dich hin und ich erzähle euch, ich möchte euch eine gute Zeit bringen oder eine gute Zeit bescheren.
Ja, und selbstverständlich, absolut.
Selbst Barden haben in der früheren Zeit, sie haben leichte Auftragsarbeiten, wenn man das ein bisschen überspitzt darstellt, haben sie es ja auch gemacht und haben von dem König oder wem auch immer auch so ein bisschen Geld bekommen, wenn sie schöne Geschichten
über ja, deren stimmt.
Taten gemacht haben. Und ja. Das ist schon...
Ja, ja klar, also ne, das ist, man ist, wenn man bei größeren Verlagen ist, dann ist man natürlich auch immer in diesem ökonomischen Spiel drin. Ja. Man bekommt Geld dafür und so weiter. Persönlich habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass da wirklich jetzt, sagen wir mal, also das Verlage sagen, hey, guck mal, das und das und das, meinen wir, das wäre gerade gut, das funktioniert, kannst du dir was vorstellen? Sowas gibt's dauernd, das ist keine Frage. Aber dass die Verlage jetzt irgendwie, du weißt schon, hey, schreib uns mal eine Hagiografie über irgendwas, das passiert eher selten. Okay. Zumindest soweit ich weiß, also mir ist es noch nicht passiert. Aber ja, klar, das ist dieser Zwiespalt, der ist immer so ein bisschen da, ne? Da muss man einfach leben, wenn man nicht nur fürs stille Kämmerchen schreibt. Da muss man überlegen, wer möchte das denn lesen? Lohnt es sich das, das anzugehen? Oder gibt es andere Sachen, auf die ich genauso viel Lust habe, die vielleicht jetzt in dem Moment besser wären?
Ja, das glaube ich. Christoph, was bedeutet denn Schreiben eigentlich für dich? Also, ich habe eine grobe Idee, aber ich würde es gerne mit deinen eigenen Worten hören, was Schreiben für dich
bedeutet. Also, es gibt, glaube ich, mehrere Aspekte. Der hauptsächliche ist kreatives Arbeiten war schon immer mein Ding. Ich habe schon immer in irgendeiner Form, in einer Art und Weise kreative Dinge getan, in verschiedensten Ausprägungen. Und Schreiben ist da schon ein ziemlich purer Ausdruck von. Also sich hinsetzen und man macht das ja weitgehend alleine, eine Geschichte zu schreiben, das ist schon sehr, sehr pur kreativ, sage ich mal. Das hat mich schon immer sehr, sehr angesprochen. Das war schon mal schon Teil des Naturells. Also das sind einfach Dinge, die mache ich auch, ob ich da Geld bekomme oder nicht. Das ist diese Art von Kreativität ausleben. Das gehört dazu. Ich glaube schon, da spielen natürlich noch andere Sachen rein. Also Schreiben ist auch immer Kommunikation, ne? Man geht ja irgendwie in eine Kommunikation mit der Person, die es liest. Man versucht so, was ist meine Weltsicht an, was glaube ich, was halte ich für richtig, was halte ich für falsch? Das spielt natürlich auch eine Rolle in den Büchern, das in den Geschichten, die man schreibt. Das kommt auch darin vor. Und dass dieser Versuch, so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es hört sich so groß an, ne? Vor allem, wenn man irgendwie so eine kleine, lustige Nebensache schreibt, hört es sich groß an zu sagen, so, ich versuche die Welt einzufangen und irgendwie, ne, für mein, wie ich sie sehe zu schreiben oder wie ich, ne, manchmal schreibt man ja auch, wie ich sie gerne hätte oder wie ich es besser fände oder, ne, man schreibt Kritik an dem, was man gerade scheiße findet. Und das spielt auch eine gewisse Rolle, definitiv. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Der Aspekt, den manche anstreben, so in dieser Öffentlichkeit stehen, das ist lustigerweise, das hört sich mal so an, aber das ist wirklich nicht so meins. Ich bin nicht gut darin. Ich hasse Werbung machen. Ich kann es nicht anders sagen. Marketing. Und wenn man sieht, wie die Leute auf Social Media, die das können, das tun, denke ich, habe ich immer Neid und Hut ab, ne? So wirklich, das ist schon beeindruckend. Ich kann das absolut nicht. Und ich muss mich immer, wenn ich mich alle paar Wochen zu irgendeinem, hey, ich habe auch ein Buch geschrieben, kauf das, Post rum, irgendwie, ne, aufraffen kann, dann bin ich sehr stolz auf mich. Und andere machen das halt wirklich jeden Tag, was man eigentlich machen muss. Also ist einfach so. Da, diesen Aspekt habe ich noch nie so richtig gemocht. Wohingegen zum Beispiel auf Messen oder so mit Leuten zu quatschen, die Bücher gelesen haben und ne, das mag ich immer ganz gerne. Also ist so, die Öffentlichkeit ist eher so, weiß ich nicht, das ist definitiv zweischneidig für mich und das ist so eine, das gehört dazu, aber es ist nicht das, was mir den Spaß daran gibt.
Okay, also es ist wieder so faszinierend, dass dieses Bild im Endeffekt, was von diesem Baden bei mir sich, wird immer fester, weil das ist ja auch so. Man macht es für die Geschichte. Das hast du ja auch schon mehrfach gesagt, dass du schreibst auch für dich und auch wenn du damit kein Geld verdienen würdest, dann das ist eigentlich eine Wertschätzung, die du dem Schreiben, wie du es genannt hast, so als urkreative Form entgegenbringst und dann sagst du, Leute, ich habe eine Geschichte geschrieben, wenn ihr Bock habt, die zu lesen, das ist meine Sicht auf die und die Thematik. Ich verklausuliere sie in anderen Texten, pack noch was dazu und habe euch einfach ein Angebot gemacht, euch zum Ablenken vom Alltag, whatever. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Form einfach davon, was man Menschen auch geben kann. Also
das ist immer die Hoffnung. Ja, also, ja klar. Ne, ich meine, das werden die meisten, die selber schreiben und vielleicht auch veröffentlichen, da draußen kennen. Es gibt immer auch dieses Gefühl so, will das überhaupt jemand lesen? Also gerade während ich schreibe, denke ich mir immer so, ach, ist das wirklich, braucht die Welt dieses Buch, braucht sie es nicht und so weiter. Ja, ich glaube, ich hadere damit, wie viele andere auch. Wenn es dann draußen ist, dann geht es meistens wieder besser und dann bin ich immer ganz happy. Aber dann ist man ja auch mental meistens schon bei der nächsten Sache, beim nächsten Buch und so. Das ist, ja. Es ist schon mein Hauptberuf irgendwie, aber es ist tatsächlich für mich immer noch, obwohl ich es ja 20 Jahre mache, gibt es immer wieder noch Sachen, bei denen ich drüber nachdenken muss, will ich das so, will ich das nicht so, was ist richtig, was ist falsch für mich, aber vielleicht auch generell, wie gehe ich mit den unangenehmeren Auswüchsen der Literaturwelt um für mich selber, so, es ist, bleibt auch weiterhin spannend, muss ich sagen.
Ja, schon. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auf der einen Seite eine unfassbare, schöne Arbeit ist, die man da unternimmt. Auf der anderen Seite eine unfassbar auch eher anstrengende Arbeit. Also nicht nur kognitiv anstrengend, weil man sich die ganzen Welten überlegen muss und das immer wieder gut ausschreiben muss. Das war jetzt kein richtiger Satz, aber vielleicht verstehst du,
was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja.
Super. Und all die Sachen, die dazuhängen. Also, wie gelingt es dir, diesen Spagat irgendwie, oder das auszuhalten einfach?
Das ist eine sehr gute Frage. Mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Schreiben ist natürlich schon in weiten Teilen eher einsam. Also, die allergrößte Menge Zeit verbringt man mit sich und dem Text. Alles andere ist wirklich nur ein kleiner Tropfen im Verhältnis dazu. Tja, manchmal geht's besser, manchmal geht's schlechter. Manchmal habe ich Bock auf Social Media und den ganzen Kram drumherum, den man machen muss. Und manchmal kann ich es einfach nicht oder will auch einfach nicht. Es ist abhängig davon, wie es mir gerade geht, wie die Welt draußen ist. Momentan fühlt es sich so ein bisschen so an, ja, super, ich weiß, alles ist scheiße, aber hey, kauft mein Buch. Weißt du, was ich meine? So, ja. Es macht es nicht einfach, sagen wir mal, so diesen Drumherum-Teil zu machen. Da, früher war es ein bisschen einfacher, weil da war Social Media noch nicht ganz so prägend und die Verlage haben auch noch mehr gemacht für eine breitere Masse an Büchern und sich weniger auf die großen Titel konzentriert. Das heißt, da war man nicht ganz so in die Pflicht genommen, wie es heute so der Fall ist. Aber ja, ich habe da keine endgültige Antwort zu. Das ist echt super tagesformabhängig, wo ich auch gerade im Prozess bin. Wenn ich gerade im Schreibprozess bin, so wie jetzt, dann habe ich auch einfach keinen Bock, mich mit meinem Kram zu beschäftigen, weil dann bin ich halt im Buch. Und wenn das Buch dann fertig ist und ich ein bisschen wieder Raum und Zeit auch im Kopf habe, dann kann ich mich auch um andere Sachen kümmern. Ja. Und dann sind die auch einfacher, als sie es jetzt sind.
Das glaube ich. Aber schon... ist schön, also dass du so reflektiert damit auch umgehst und damit auch ehrlich allen Leuten, die sich mit deinen Werken dann auseinandersetzen wollen, weil alles andere, glaube ich, würde vielleicht einen komischen Vibe auch nach sich ziehen.
Nach dem Motto, ja, wahrscheinlich schon.
So, ich schaffe alles hier. Ich habe jetzt meine 17 Bücher innerhalb von 10 Minuten geschrieben. mach jetzt nebenbei noch dieses hier ins welches. Das ist...
Nee, hast das du, ist das Gegenteil ist der Fall.
Hast du denn eigentlich Rituale für dich, wie du Bücher schreibst? Also, wie muss ich mir so einen Alltag bei Christoph vorstellen? Stehst du morgens auf, erstmal erst einen Kaffee oder was auch immer und dann wird geschrieben? Oder wie sieht das so bei dir aus?
Ja, also tatsächlich, es hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren, aber nicht allzu sehr. Ich habe halt ein Büro hier, in dem ich sitze, jetzt gerade auch. Und ja, also der Vorteil daran, Freiberufler zu sein, ist, dass man jetzt morgens nicht zu einer bestimmten Zeit im Büro sein muss. Das heißt, ich stehe auf, wenn ich aufwache und dann machen wir uns ein Frühstück und essen das gemeinsam und dann gehe ich an den Rechner irgendwann und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie tief ich drin bin, also wie sehr Schreibphase ist oder was anderes. In der wirklichen Schreibphase schaue ich dann meistens in das rein, was ich am zuletzt geschrieben habe, also meistens am Tag vorher oder ne, letzte Woche oder so. Und um einmal drüber zu lesen, so den allerersten Übergang zu machen, ne, Lektorat, also nicht jetzt das Lektorat, sondern mein eigenes, so meine eigene Bearbeitung und wieder reinzukommen und dann fange ich an zu schreiben. Und weil ich die Tendenz habe, dass ich dann relativ hart durcharbeite, was sich als sehr ungesund erwiesen hat, im Sinne von, dass ich wenig Pausen mache und viel schreibe. Und früher habe ich immer gesagt, so, ich schreibe dann irgendwie meinen Abschnitt, also meistens ein Kapitel oder was ich mir vorgenommen habe. Und wenn das bis 2 Uhr dauert, bin ich um 2 Uhr fertig. Und wenn es bis 22 Uhr dauert, bin ich um 22 Uhr fertig. Jetzt mache ich das strukturierter, weil ich gemerkt habe, dass dieses einfach so, ich mache das so, dann hat es halt meistens länger gedauert. Ich habe meistens sehr viel Energie da reingesteckt und die fehlt dann am nächsten Tag ein bisschen, am nächsten Tag drauf noch weiter und so. Also ich habe mich da ein bisschen verausgabt immer. Und das geht auf lange Zeit nicht gut. Deswegen mache ich es inzwischen ein bisschen strukturierter mit klaren Pausen und so weiter. Und einer meistens lockereren Zielsetzung, damit ich nicht in die Gefahr komme überhaupt. Ich weiß nicht was, 12 Stunden durchzuarbeiten, ohne jetzt, ich weiß nicht was, zu essen, zu trinken und so, ne, solche Sachen zu machen. Ist ein bisschen besser geworden, dadurch, dass meine Frau jetzt mehr Homeoffice hat und wir da einfach gemeinsam jetzt dann mittags kochen und so weiter. Da hat man dann einfach automatisch mehr Pause und Kopffreiheit. Ja, aber das ist tatsächlich so mein Tag. Ich richtige Rituale in dem Sinne habe ich nicht. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ich höre zum Schreiben Musik, ich höre normalerweise Soundtracks, also Filmmusik häufig. Und ich versuche immer so ein bisschen die Musik danach auszusuchen, was ich gerade schreibe.
Oh.
Also ich hatte schon Bücher, bei denen hatte ich halt für jede Perspektive, die ich geschrieben habe, einen Soundtrack, den ich benutzt habe, als, sagen wir mal, als Score. Mhm. Sodass, wenn ich dann morgens den Soundtrack angemacht habe, dass ich dann gleich in die Figur wieder reingekommen bin. So, ne, so hast du deine mentale Hebel zum Umlegen. Aber häufig ist es auch so, dass ich sage, heute schreibe ich eine Action-Szene, dann höre ich mir einen Soundtrack an, der auch entsprechend ein bisschen Pep hat. Und wenn ich ruhigere Szenen schreibe, dann nehme ich halt einen Soundtrack, der eher ruhig und zurückhaltender ist.
Sehr cool. Schön. Und wie gelingt es dir, ja, deine Figuren im Kopf, deine Welten im Kopf zu behalten. Weil dadurch, dass du ja so unterschiedliche Sachen schreibst, von Werken, die sehr, wie drücken wir es mal aus, sehr gehaltvoll sind, bis Werke, die auch gehaltvoll sind, aber nicht so gehaltvoll sind wie beispielsweise die Trolle. Wie schaffst du es, diese ganzen Sachen im Kopf zu behalten? Oder wie gehst du damit um überhaupt?
Also zum einen gehörst du den Personen, die an einer Sache schreiben und das war's. Also ich multitaske, was das angeht, nicht. Das ist für mich hilfreich. Multitasking klappt bei mir nicht gut. Habe ich ja vorhin noch schon kurz erwähnt, dass zum Beispiel, wenn ich noch andere Sachen arbeiten muss, dass ich das normalerweise auch zeitlich klar trenne, weil dieses so, ich mache 3 Stunden das und 3 Stunden schreibe ich, bei mir nicht gut läuft. Also super Respekt vor allen, die das machen. Es gibt super viele hier draußen, die haben einen Job und dann setzen sich morgens oder abends hin und schreiben noch 3 Stunden. Das ist wirklich Hammer. Das geht bei mir nicht so gut. Und das andere ist, es gibt mehrere Dinge. Also ich hab mir ein Wiki auf meinem Server aufgesetzt, wo ich quasi zu meinen Büchern und anderen Sachen Wikipedia, also quasi Wikipedia-Seiten pflege. Das ist so, das nach außen das ist so meine Organisationsmethode. Ansonsten weiß ich gar nicht so. Wenn ich im Text bin, wenn ich gerade in der Phase bin, dann habe ich damit keine großen Probleme. Aber frag mich jetzt nicht, wie die Augenfarbe von Leuten sind, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe.
Okay, alles klar. Ja gut, aber schon auch schon eine technische Struktur mit so einer einfach einer menschlichen Herangehensweise, dass du einfach bestimmte Sachen gut,
ja. Ja, so ein bisschen, also ich glaube, das ist für die meisten nachvollziehbar, gerade wenn man selber Welten entwickelt, dann muss man sich halt Notizen machen. Du kannst, also es gibt ja welche, die alles im Kopf haben, aber sich Notizen machen und Sachen aufschreiben und die festhalten in irgendeiner Form, wie auch immer, ist normalerweise sinnvoll. Und ich hatte das angefangen tatsächlich fürs Rollenspiel, da haben wir angefangen, irgendwann für längere Kampagnen so Wikis anzulegen. Weil die sich in der Struktur als ganz praktisch erwiesen haben und dann habe ich das einfach für andere Sachen auch übernommen und das ist jetzt momentan so mein Go-To, was das angeht.
Sehr cool. Zum Thema Rollenspiel kommen wir gleich noch zurück, beziehungsweise kommen wir gleich. Ich würde noch gerne wissen, gibt es ein Thema, was sich durch all deine Werke durchzieht?
Du meinst sowas wie Freiheit oder
genau,
so?
Richtig, richtig, genau.
Ich weiß nicht, ob es wirklich sowas wie ein, also es gibt kein großes Thema, das mich die ganze Zeit beschäftigt. Aber es gibt, glaube ich, durchaus so kleinere Dinge, die mir wichtig sind und die wahrscheinlich auch in meinen Werken vorkommen. Das kann auch durch Auslassung sein, ne? Also, wenn Sachen in meinen Werken nicht vorkommen, kann es durchaus sein, dass ich das bewusst tue, weil ich sie nicht drin haben möchte. Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber zum Beispiel, ich halte Gleichberechtigung auf vielerlei Ebene für sehr wichtig. Und deswegen schreibe ich normalerweise Romane, in denen Männer und Frauen zumindest im weitesten Sinne und ne, je nachdem, auch wenn es geschichtlich ist und so weiter, dass es eine gewisse gleichberechtigte Ebene gibt. Das ist etwas, das man in vielen meiner Bücher finden wird. Das ist einfach so. Und wenn zum Beispiel auf stürmischer See, da kommt das Thema quasi nicht vor, was auch bewusst war. Weil ich wollte nicht, also ich hatte keine Lust irgendwie, es ist ein relativ abenteuerlicher Roman, der sehr so auf einer, wir machen jetzt Dinge, Ebene passiert, ne? Also jetzt nicht so ein großes geschichtliches Sittengemälde oder so. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie da an einigen kleinen Stellen, du weißt schon, schlechte Geschlechterbeziehungen oder so reinbringen. Deswegen habe ich es einfach rausgelassen. So, das war mein, das war so ein quasi ein Gedanke und so. Und in anderen Romanen ist es halt relativ klar, dass so Gleichberechtigung, ich hoffe auf vielerlei Ebene, einfach mal aus meiner Warte korrekt, richtig, moralisch, ethisch in jeder Form ist, so zum Beispiel. Aber das sind so Sachen, ich glaube, das ist bei fast allen Leuten so, dass man so seine grundlegenden Werte findet man doch in den Romanen wieder. Selbst wenn ich, keine Ahnung, ich persönlich bin kein großer Fan von, du weißt schon, ich möchte nicht in einer Monarchie leben, wo irgendein Dude, der, weil sein Vorfahr was gemacht hat, jetzt König ist oder mich bestimmt. Ne? Also ich finde Demokratie schon besser. Und wenn ich keine historischen Romane oder Fantasy-Romane schreibe, denen das vorkommt, dann ist das halt so, aber ich versuche dann trotzdem das so darzustellen, dass klar ist, dass ich nicht sage, hey, Monarchie ist das Größte so.
Okay, auch schön, dass du denn in dem Fall dir selbst treu bist, weil ich glaube, dass wenn man das Gegenteil davon machen würde und dann ist dann irgendwie zu einer Gesprächssituation, einer externen Gesprächssituation kommt und dann wird gefragt, Sie haben da in Ihrem Werk, haben Sie die Monarchie so hervorgehoben? Sind Sie ein großer Verfechter? Ja, da stelle ich mir, glaube ich, ein interessantes Gespräch dann vor.
Problem, dass manche Lesenden Themen oder Dinge, die im Buch passieren, glauben, dass das, du weißt schon, die Werte und Meinungen der AutorInnen sind oder gerade auch, wenn es darum geht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, die Bösewichte machen was und dann wird darauf hingewiesen, dass, ne, so, nee, also das wissen wir ja. Ich hoffe, die meisten Leute, also meiner Erfahrung nach sind die meisten Leute da schon in der Lage zu verstehen, dass nur weil jemand einen blutigen Krimi schreibt mit furchtbaren Morden, dass man selber kein Mörder ist. Aber es gibt durchaus hin und wieder, also es ist mir lustigerweise gerade eben erst passiert, ich kann eine kurze Anekdote erzählen, falls du magst.
Ja, sehr gerne.
Ich habe vor langer, langer Zeit schon meine Facebook-Seite quasi aufgegeben, ne, und gesagt so, hier, ich lasse meine alten Social-Media-Accounts immer, weil ich nicht möchte, dass jemand den Namen benutzt und irgendwie Unsinn damit macht, aber ich habe die nicht mehr aktiv gepflegt. Ich habe durch einen Zufall, weil ich Meta generell noch benutze, in die Business-Suite reingeschaut und festgestellt, dass ich irgendwie Nachrichten an die habe und dann kurz so, oh shit, da sind irgendwie 7 Jahre alte Nachrichten dabei. Oh. Ich muss so, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber eine davon war tatsächlich, dass mir jemand vorgeworfen hat, den Trollen würden ja die Rumänen so gut dargestellt und die Ungarn so schlecht, ob ich irgendwie Ceausescu-Anhänger wäre. Und manchmal kriege ich dann so ein Nachrichten und denkt so, ah, okay, du solltest Bücher vielleicht nicht so nicht lesen, weil du den selbst den Schritt, also ich meine, das ist relativ logisch, ne? Ich bin kein Ceausescu-Anhänger, ich bin auch kein Rumäne, aber es ist daran angelehnt natürlich, aber ich habe keine Wertung darüber abgeben wollen, wer das bessere Volk ist oder so, aber das war dieser Person sehr wichtig und die hat das einfach so gelesen und dann die so mir eine Nachricht geschickt, wo ich, also aber sowas kommt man natürlich gar nicht, ne? Okay. Wenn man nicht selber irgendwie, keine Ahnung, ich sag so ungern weird ist. Aber die meisten Leute verstehen das, dass ich mit den Trollen nicht Ceausescu feiern wollte.
Es ist interessant, weil ich habe vor einiger Zeit mit ein, zwei Menschen auch schon sprechen dürfen, die das Sensitive Reading betreiben. Und ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das bedeutet, dass Menschen, die sich, also wenn du zum Beispiel ein Buch schreibst, eine Geschichte schreibst, wo Menschen der dunklen Hautfarbe zum Beispiel vorkommen, dann gibt es Sensitive Reader, die sich dieser Thematik auskennen, die kulturelle Anleihen verstehen und die sagen, okay, das könnte, wenn man das so und so versteht, dann könnte das die Auslegung haben und könnte die Menschen verletzen. Also einfach ein bisschen sensibler damit umgehen. Glaubst du, dass diese Thematik bei manchen Werken sinnvoll ist und bei manchen Werken nicht? Wie stehst du dazu?
Ach, ich bin generell so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, keine Ahnung, es gibt ja immer diese großen Aufreger, du weißt schon, oh nein, sie haben irgendwie das N-Wort aus Pippi Langstrumpf gestrichen oder so. Und ich mir denke, ja und, scheiß drauf. Also die Geschichte basiert nicht darauf, dass das N-Wort drin ist. Keine Ahnung, ob Astrid Lindgren, ne, das heutzutage noch so machen würde. Und das ist ein Buch, das sich explizit an Kinder richtet. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da nicht irgendwie Dinge reinschreiben, die Kinder gar nicht erst als unkritisch konsumieren sollten. Ne? Wenn wir davon ausgehen könnten, dass immer alle sagen, alle Lehrer, alle Elternteile da irgendwie Aufklärung betreiben würden, dann wäre es okay. Aber da wir es nicht können, finde ich, das ist für mich so eine Sache, wo ich denke, ja, egal. Ich denke schon, dass man natürlich immer Sachen auch so im Kontext der Zeit sehen muss und darüber nachdenken muss, ob das im Nachhinein verändert werden muss, gerade für erwachsene Leser, oder reicht da auch ein Vorwort oder eine Einordnung, ne, sowas in der Art. Sensitivity Reading finde ich super interessant. Und ich glaube, das hat extrem viele sinnvolle Angebote, die, ja, zum Beispiel, also es hört sich jetzt so an, aber keine Ahnung, ich habe wenig Erfahrung damit, ich habe ein bisschen Erfahrung, ich habe in der Pflege gearbeitet, das heißt, ich habe viel mit Mitteln gearbeitet, wie Rollstühlen und so weiter, aber ich habe keine Ahnung, wie Menschen, die darauf angewiesen sind, dauerhaft, wie die ihren Alltag meistern, also oder wenig Ahnung, so, ne, ein bisschen, aber nicht viel. Und dann jemanden zu haben, der sagt, nee, das ist Quatsch, was du schreibst, wenn ich eine solche Person in meinen Büchern hätte, total sinnvoll. Und da gibt es extrem viele Sachen, ja, also es gibt einfach so Dinge, die über die man vielleicht nicht nachdenkt, die mir aber im Nachhinein extrem sinnvoll erscheinen. Zum Beispiel, keine Ahnung, du hast gerade dunkle Haut erwähnt. Da gibt es ja so dieses klassische, wird immer mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Essen, Genussmitteln und so weiter gleichgesetzt. Und dass die Leute sagen, das finden wir aber irgendwie doof. Total nachvollziehbar. Ja, und ich möchte nicht, dass irgendwelche Menschen, die meine Werke lesen, im Nachhinein sagen, ja, das war aber scheiße. Na, das kann ich schon verstehen. Und da hat man ja häufig einfach keinen Einblick. Also es ist einfach so, ich hab in viele Dinge keinen Einblick und damit Leuten, die da mehr Ahnung haben, zu arbeiten, halte ich für total sinnvoll. Ich glaube, was so ein bisschen, also auf der anderen Seite ist es ein bisschen so, dass wie fast immer gibt es da auch Bereiche, bei denen ich sagen würde, okay, das ist vielleicht ein bisschen extrem. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Die Basis der Idee ist total sinnvoll, aber es gibt da, und das ist bei vielen Bereichen so, ich meine, ich bin natürlich auch in einer super privilegierten Position, ne? Also weißer Mann in Deutschland, also sehr easy tatsächlich von allem her. Aber tatsächlich denke ich auch so, keine Ahnung, manche Positionen halte ich persönlich für über das Ziel hinausgeschossen und dann gibt es dagegen Backlash, den gibt es einfach und dann ist der auch schwerer, dann ist das auch schwerer zu verteidigen, weil die Positionen so sind, dass sie schwer zu verteidigen sind, meiner Meinung nach. So, aber das grundsätzliche Konzept zu sagen, hey, lass da jemand drüber lesen oder gibt das jemandem, das ist ja, also ohne Scheiß, wir hätten das früher nie so genannt, aber wenn ich in meinen Büchern irgendwie eine fremde Sprache reinbringe, die ich nicht selber spreche, dann lasse ich auch jemand drüber lesen, der die spricht und frage, ob das korrekt ist. Und das ist jetzt nicht Sensitivity Reading im engeren Sinne, aber es ist ein sehr ähnliches Konzept. Wenn du von einer Sache keine Ahnung hast, frag eine Person, die das weiß und hol dir das Feedback ein, dann kannst du immer noch sagen, will ich nicht, ist ja dein Buch. Ne? Du kannst in dein Buch reinschreiben, was man will. Deswegen, ich bin da eher positiv mit so diesem Auge darauf, dass man generell aufpassen muss, dass solche Sachen nicht gehijackt werden.
Ja, definitiv. Es ist ein schwieriges Thema, wie du schon gesagt hast, weil es halt in die eine oder andere Richtung gehen kann. Aber
ja,
im Kern ist es halt, wie du auch gerade schon gesagt hast, wenn du für etwas keine Ahnung hast, dann lass doch eine Person, die Ahnung davon hat, das einfach mal darüber gucken. Also das, wir gehen ja auch, wenn wir keine Ahnung zum Arzt müssen, gehen wir zum Arzt und nicht zum Schlachter. Also
absolut,
ganz platt zu sagen.
Ja, ja, und es gibt einfach viele Bereiche, wenn man sich auskennt. Das Problem ist, keine Ahnung, es gibt gerade zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit. Also ich habe gerade neue Artikel gelesen, dass Val McDermott gesagt hat, ihre 80er-Jahre Krimis, da hätte noch jemand drüber gelesen wegen sowas und hätte sie um Sachen sich streiten müssen, weil die Cops, die sie beschrieben hat, würden halt rassistische Sprache benutzen. Und da denke ich mir mal so, okay, da muss man drüber nachdenken, weil das ist halt eine Frage, ne? Also, das finde ich ein extremes Spannungsfeld, zu sagen, ja, aber Cops in den 80er Jahren werden wahrscheinlich diese Sprache benutzt haben. Da müssen wir uns nicht schönreden. Will ich das zeigen oder will ich das nicht zeigen? Weißt du, das ist so eine Frage, die sich mir stellt. Ne? Das ist so wie, keine Ahnung, wie mit anderen Sachen, wo ich in meinen Büchern sage, die möchte ich nicht darstellen, lasse ich sie einfach weg. Brauchen die Romane diese Sprache oder nicht? Ist das realistischer? Brauchen Unterhaltungskrimi diese Darstellung oder nicht? Und da finde ich, da kann man mehrere Positionen einnehmen, die auch alle nachvollziehbar sind. Und solche Sachen, finde ich, da kann man super drüber diskutieren, ob das in dem Fall, ob man das möchte oder nicht. Ne? Das kann sie ja selber als Autorin entscheiden. Ich meine, sie ist super erfolgreich, also wird ihr niemand was reinschreiben, was sie nicht will. Aber das grundsätzliche Thema, das finde ich super interessant und darüber nachzudenken, ja, braucht der Roman das? Also ist das wirklich nötig? Ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Manche Fällen, gerade bei sowas ist wie Figuren in Büchern benutzen solche Sprache, das ist immer noch eine andere Sache, als wenn es jetzt im Fließtext vorkommt oder da also quasi aus Sicht der erzählenden Person benutzt wird, je nachdem, wie das angelegt ist. Also auch da muss man immer differenzieren. Also es ist ein komplexes Feld und wir sind noch ganz am Anfang. Wir werden da, glaube ich, in nächster Zeit, wenn die KI nicht sowieso alles übernimmt, werden wir da irgendeinen Modus operandi finden, der sinnvoll ist. Und das grundsätzliche Ding ist natürlich sinnvoll. Also da ist einfach so.
Ja, absolut. Christoph, du hast vorhin schon mal ganz kurz erzählt, dass du nicht nur Autor gewesen bist, sondern du hast ja auch mal was anderes gemacht. Du hast Geschichte studiert und Germanistik angefangen, oder? Zu Ende studiert? war das?
Also angefangen habe ich mit Betriebswirtschaftslehre. Das habe ich aber dann irgendwann geknickt, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht bin. Und dann bin ich zu Geschichte und Germanistik und Englisch gewechselt.
Alles klar. Und dann hast du auch noch, du hast auch noch in der Pflege auch noch gearbeitet. Also du hast ziemlich viel Pflege und in der Werbetexter warst du. Also das ist
ja, das hört sich jetzt viel an, aber also ich hab halt Zivildienst gemacht im Krankenhaus in der Pflege und habe dann während meines Studiums, um das Studium zu finanzieren, habe ich im Altenheim Schichten gemacht als Pflegehelfer. Also jetzt, ich habe nicht, ich bin jetzt kein ausgebildeter Altenpfleger oder Krankenpfleger oder sowas, sondern ich war halt die studentische Aushilfe, die da mitgearbeitet hat. Also es war kein Vollzeitjob oder so. Okay. Und das mit dem ins Marketing oder in die Werbung bin ich nach dem Studium reingerutscht, weil ich irgendwie nicht genau wusste, was ich machen sollte. Und habe ich bei verschiedenen Sachen beworben und bin dann da gelandet. So.
Okay, aber auch schon interessant. Wie würdest du sagen, hat das eine Auswirkung auf deinen zukünftigen Beruf gehabt? Und zwar Richtung Autor, dass du Richtung, ja, also den Autorenbereich eingeschlagen hast, dass du da irgendwie hingewechselt bist oder das größer gemacht hast von deiner anderen Schreibertätigkeit?
Ja, also das Marketing, da bin ich dann weggegangen, um was weniger Fantastisches zu machen, nämlich Fantasy schreiben.
Einmal angreifen, du hast einen wunderbaren Satz auf deiner Homepage ausstehen, das, alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes, und da steht von dir ein Zitat drin. Das Schreiben von Werbetexten habe ich zugunsten der weniger fiktionalen Fantasy aufgenommen.
Ja, das finde ich super. Aber fairerweise, wir haben selbst, also die Agentur hat sehr viel B2B, also Business-to-Business gemacht. Da ist man vielleicht schon ein bisschen faktenbasierter als bei anderen Sachen, aber Werbung, ja, also es, ja, keine Ahnung. Ja, was habe ich mitgenommen? Also Pflege hat mir eine Menge gegeben, würde ich sagen. Wenn ich sage, dass ich behütet aufgewachsen bin, aber ich hatte so ein bisschen Glück darin, dass ich jetzt keine super krassen Krankheits- oder Todesfälle in der Familie hatte. Das heißt, ich bin so im, also auf der inneren Station meinen Zivildienst gemacht und da waren natürlich schon einfach Krebspatienten, Patientinnen, die gestorben sind in der Zeit und so. Und andere Leiden, die man mitbekommen hat, die, ja, also die mir einfach auch wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das dann Demut vielleicht mitgegeben haben, ne, so Respekt auch vor dem Leben und den Menschen. Und da habe ich definitiv eine Menge mitgezogen. Das Altenheim definitiv auch. Da habe ich, ich weiß nicht, ich glaube, viele meiner grundsätzlichen Überzeugungen stammen so aus der Zeit zuzusehen, wie, ich weiß nicht, Leute im Altenheim, alle, die ich kenne und kannte, die da mit Leib und Seele gearbeitet haben, viele sich den Körper kaputt gemacht haben, weil die Bedingungen nicht so super sind. Und wenn man das Gehalt gehört hat, ich bin dann war ich immer der Überzeugung, dass wir den falschen Leuten zu viel und den anderen Leuten zu wenig Geld geben, gesellschaftlich gesehen.
Ja.
Nicht individuell. Und wissen, dass wir alle, also nicht alle, aber dass viele von uns irgendwann mal genau auf diese Menschen angewiesen sein werden, die diese Jobs machen, obwohl sie dafür echt schlecht bezahlt werden. Super anstrengende Jobs, körperlich zerstörerische Jobs, mental extrem fordernde Jobs, bei denen man mit wirklich krassen Sachen umgehen muss. Ich habe immer gesagt, so, also ich habe meistens so Wochenende gemacht oder ne, so unter der Woche halt früh oder Spätschichten und so, also jetzt, aber nie so am Stück, ne, weil ich ja nur Aushilfe war. Ich habe immer gesagt, so, dass ich würde das nicht durchgehend machen können, einfach mental nicht, weil man sieht schon sehr viel Leid und man muss sehr viel Leid aushalten von Menschen. Ja, und das hat mir eine Menge mitgegeben, tatsächlich. Also ich glaube, so als Mensch. Und das fließt natürlich auch in die Werke ein.
Schön. Ja, es ist ein so wichtiger Beruf. Und wie du auch gerade schon erzählt hast, dass wir sind alle irgendwann, werden wir über kurz oder lang, werden wir auf diesen Berufsstand angewiesen sein.
Yes.
Ich bin echt gespannt, ob da noch irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung stattfindet, dass wir diese problematischen Umstände, die einfach nach wie vor existieren,
allerdings,
dass wir da entgegenarbeiten.
Wir sind eher schlimmer geworden. Also ich bin ja jetzt schon seit langem raus, aber das bisschen, was ich Kontakt habe, sagt mir, dass es eher schlimmer geworden ist. Es war schon damals so, ich habe damals, also wir waren, ich weiß nicht, was waren wir denn, zu zweit für 16 Leute, also eine examinierte, ausgebildete Person und immer eine, die so zugearbeitet hat. Aber so, das ist der Kater. Aber zuarbeiten heißt halt, Ja, wir haben halt die Leute 8 zu 8 aufgeteilt und gemacht und morgens gewaschen und Essen angereicht und alles andere, was gemacht werden musste. Und ich habe mal irgendwann den Spaß gemacht, durchzulesen, es gab so ein Buch, wo drin stand, wie man seine Arbeit zu machen hat. Und da habe ich mal zusammengerechnet, wie lange man denn für eine Person brauchen würde, wenn man das machen würde. Morgens 5 Minuten die Haare kämmen. Das ging natürlich überhaupt nicht, das ist absolut lächerlich. Da hätte man irgendwie 8 Leute gebraucht für die Schicht und nicht nur 2. So. Und das ist seitdem, schon in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, wurde die Personaldecke dünner. Und ist ein Thema, bei dem ich sehe das so wie du, ich habe die Hoffnung, dass es besser wird, aber tatsächlich so der Ausblick momentan geht ja eher nicht in die Richtung. Ich sehe niemanden in der weiten politischen Landschaft Deutschlands, der oder die da tatsächlich das zum Thema hat oder sich das auf die Fahnen geschrieben hat, im Gegenteil. Also ja.
Leider, das sehe ich genauso. Und ich glaube, darüber könnten wir noch Stunden noch drüber reden. Deswegen, wir kommen mal wieder zu dir zurück. Du hast vorhin das Thema Rollenspiel, Pen Paper auch schon so angeschnitten. Denn man muss wissen, Christoph, du bist nicht nur ein Autor, ein Bestseller-Autor, nein, du bist auch noch, du hast dich selbst als, den Link gerade im Augenblick geschlossen, du bist auch noch ein professioneller Geek, du bist Geschichtenerzähler, Gamer und Pirat bist du. Kannst du etwas erzählen, was sich dahinter verbirgt?
Pen and Paper, Rollenspiel, der alte Begriff, ist im Grunde gemeinsames Geschichten erzählen. Ja, wir machen das inzwischen ja auch hin und wieder auf der Bühne und auch vor Leuten, die das gar nicht kennen. Normalerweise macht man das mit Menschen, die auch wissen, worum es geht. Aber wenn ich auf der Bühne bin, sage ich den Leuten, die es nicht kennen, immer, wir werden euch jetzt hier auf der Bühne gemeinsam eine Story erzählen. Spontan. Und meistens benutzt man dafür irgendeine Art von Würfel oder so, um in Situationen, in denen nicht klar ist, was passiert, so ein Zufallselement reinzubringen. Aber gibt's einfache und komplexe Regelwerke dazu, ist alles ein bisschen wilder, als ich jetzt erzähle, aber grundsätzlich sitzt man zusammen und erzählt zusammen eine Geschichte, über die man vorher überlegt hat, was man gerne erzählen möchte. Der Klassiker, den viele kennen, ist D&D, Dungeons and Dragons, das ist ein Fantasy-Ding, da zieht man mit Elfen und Zwergen und Menschen und ich weiß nicht, Halblingen und Orks, Halborks, durch die Lande und erlebt Abenteuer. So. Und das mache ich schon sehr lange, so mit Fantasy, Fantastik, habe ich so mit meinen allerersten Leseerfahrungen zu tun. Und Rollenspiel im erweiterten Sinne ist so in meiner frühen Teenagerzeit in mein Leben gekommen. Und das mache ich seitdem quasi durchgehend im Privaten die längste Zeit meines Lebens und seit einigen Jahren jetzt auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, wir spielen dann in verschiedenen Zusammensetzungen vor Publikum und die schauen uns zu und erleben dann live die Geschichte und können irgendwie mitfiebern oder ich weiß nicht, was wir das online machen, im Chat schreiben und so weiter.
Ist schon cool. Ich habe jetzt auch schon mal 1-2 Sachen von dir jetzt gesehen und ihr seid eine echt bunte Truppe und echt eine coole Truppe. Ist echt lustig und dabei zuzuschauen. Also ich habe auf YouTube habe ich 1-2 Sachen von dir dazu gesehen. Ja. Also macht Spaß, muss ich sagen.
Ja, also es macht Spaß zum Spielen und also ist jetzt keine Ahnung. Aber es gibt auch größere Formate in Deutschland, also sowas wie die Horde, da schauen dann mehrere 10.000 zu, während die Leute Rollenspiel spielen. Was für mich vor 30 Jahren wäre das gewesen, was? Das ist möglich und heutzutage ist das halt, keine Ahnung, international gibt es Critical Role, die spielen D&D meistens, also ne? Und die sind unfassbar erfolgreich. Also das, ich glaube, wenn das gut gemacht ist, dann kann das schon sehr unterhaltsam sein. Und es gibt halt, ich spiele mit sehr vielen Leuten. Ich habe die letzten Jahre mit weit über 100 Leuten jedes Jahr gespielt. Das heißt, in der richtigen Zusammensetzung kann das wirklich nice sein. Und zum Beispiel auf der Buchmesse jetzt in Leipzig wieder, da sitzen wir auf der Bühne mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, 6 Bestseller-AutorInnen, die zusammen eine Geschichte erzählen, spontan. Ja, das ist, ich würde, also unbescheiden würde ich sagen, ja, das ist gut, das ist lustig. Da sind Leute dabei, die Geschichten erzählen können und die machen das gerne und dann wird das auch gut.
Das ist schon, ich finde, das ist so eine tolle Sache, ist das einfach. Es macht halt richtig, richtig Laune, allen Leuten dabei zuzugucken. Also, kannst du dich denn da nicht noch drin, noch vielleicht zurückerinnern an deine allerlängste Pen-and-Paper-Session?
Oh, das ist sehr schwierig. Wir haben nicht wirklich die Zeit genommen damals. wir haben uns früher teilweise ein Wochenende zusammengesetzt und gespielt. Das heißt, man hat einfach die ganze Zeit, wenn man nicht gerade wach war, also nicht geschlafen hat oder gerade gekocht hat, haben wir gespielt und das waren sicherlich an einem Tag, also an einem Tag waren es locker 12 Stunden, würde ich sagen, die man gespielt hat. Und dann nochmal am nächsten Tag hinterher, keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht genau, wie, was die längste Session war, aber wir haben früher einfach quasi ein Wochenende gespielt, so wenn man wach war. Ist inzwischen nicht mehr so. Inzwischen sind wir da ein bisschen entspannter, aber zum Beispiel mit den alten Freundeskreisen treffe ich mich normalerweise noch mindestens einmal im Jahr. Also wir spielen noch in anderen Runden zusammen, aber einmal im Jahr organisieren wir so ein Wochenende. Da mieten wir uns 1-2 große Ferienhäuser mit, ich weiß nicht, 15 bis 25 Leuten und spielen dann 3 Tage in verschiedensten Gruppen Brett- und Rollenspiele. So.
Geil.
Also das ist schon immer noch zentraler Teil meiner Freizeit.
Das ist schon richtig, richtig cool. Ich habe mal vor längerer Zeit mal einen Artikel gelesen, da gibt es wohl 1-2 Hardcore-D&D-Spieler, die einer davon hat eine Session, also nicht eine Session, sondern ein Abenteuer, das irgendwie seit 18 Jahren immer wieder fortgeführt wird und die Geschichte entwickelt sich seit diesem Zeitpunkt. Und das fand ich so beeindruckend.
Also meine längste Kampagne ist im Mai 99 gestartet. Das heißt, sie wird dieses Jahr 27 Jahre alt. Früher haben wir mehrfach die Woche gespielt, als wir noch studiert haben. Damals habe ich noch studiert. Inzwischen treffen wir uns 2-3 Mal im Jahr und spielen dann weiter.
Das ist schon cool. Das heißt, all diese Sachen, also Geschichten erzählen, machst du nicht nur auf der beruflich-professionellen Ebene, sondern du machst es auch in deiner Freizeit.
Ja, auf jeden Fall. Storytelling ist, glaube ich, der rote Faden, der sich durch mein Leben durchzieht. Das ist, das lässt sich so festhalten. Das war nicht so geplant. Ich habe mich nie hingesetzt und mein Leben geplant, aber das ist am Ende so rausgekommen dabei.
Sehr, sehr cool. Das ist sehr schön. Christoph, was würdest du sagen, ist das Werk, wo du am längsten dran gesessen hast, von all deinen Werken, die du bisher geschrieben hast?
Also, ich glaube, am längsten von der reinen Schreibzeit ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, fast die Eiserne Krone. Aber ich bin, ehrlich gesagt, nicht 100% sicher. Mein Plan war früher, so ein Buch im Jahr rauszubringen, aber ich habe das dann irgendwann ein bisschen runtergefahren, weil ich gemerkt habe, dass so Druck, würde ich mal sagen, selbst erzeugt zum größten Teil, einfach meiner Kreativität nicht gut getan hat. Deswegen bin ich heute so, schreibe meine Bücher und dann kommen sie halt irgendwann raus. Deswegen, früher habe ich die Bücher sehr stark durchgeschrieben immer und jetzt bin ich da ein bisschen vorsichtiger, auch der eigenen Gesundheit zuliebe. Ich denke, es war die eiserne Krone. Also was ich gemerkt habe, es war mein erster rein historischer Roman. Ich habe einfach gemerkt, so wie viel Zeit man mit Recherche verbringt. Nicht so mit dem Großen. Das Große, das weiß man alles. Ne? Also keine Ahnung. Es geht um die Eroberung von Konstantinopel 1453. Die großen Zusammenhänge sind easy, aber jede Szene muss man überlegen, wie machen die gerade Licht und was, die essen was, aber womit essen sie und wie wurde damals serviert? So solche Sachen und das hat sehr viel Zeit gekostet. Also Respekt an alle, die historische Romane hauptberuflich schreiben. Ich habe da gemerkt, dass die kleine Recherche ist das, was einen tatsächlich die meiste Zeit kostet.
Weißt du, kannst du benennen, wie viel Zeit das insgesamt beansprucht hat? Oder?
Also an Eiserne Krone habe ich, also so, wie gesagt, ich habe meistens nur ein Projekt. Und ich denke, es waren über 2 Jahre. Wobei ich jetzt, also das heißt nicht, dass ich jetzt 2 Jahre jeden Tag 8 Stunden an der Eisernen Krone gesessen habe. Ne, ich mache ja jede Menge andere Sachen. Und deswegen ist es so schwer zu benennen, weil ich jetzt nicht wirklich so, also ich habe schon Schreibphasen, in denen ich dann nur am Buch schreibe, aber ich rechne die am Ende nicht zusammen oder so. Das frustriert, glaube ich, nur.
Gut. Dann wollen wir ja nicht, dass es hier frustrierend
ist. Nee.
Das ist ja gut. Okay, aber du hast schon sehr viel Energie, sehr viel Liebe, sehr viel Wertschätzung in deine Werke, in deine Recherche gesteckt. Das können wir eigentlich festhalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das geht. Also das ist die eine Sache. Egal, ob ich ein Genre irgendwie mit dem was anfangen kann oder nicht, wenn ich mit Leuten rede, die darin schreiben oder ne, die sich darin bewegen, das merkt man bei den also die Leute machen das, weil sie es lieben, weil sie Bock drauf haben. Das hat die eine Sache auf der Ebene von den Verlagen, mit denen ich zu tun habe meistens. Das sind Leute, die im Lektorat arbeiten, also die Bücher wirklich machen, nicht die großen Entscheidungen treffen. das sind alles Leute, die machen diese Jobs, weil sie Bücher lieben. Das ist einfach so.
Das ist
also die Buchbranche ist nicht eine der bestbezahlten Branchen Deutschlands. Also jetzt, ja, schon okay, aber im Verhältnis könnte man woanders in den einzelnen Jobs definitiv immer mehr verdienen auf derselben Ebene. Und man merkt total, dass die Leute diese Jobs machen, weil sie das wollen, weil sie Bücher lieben, weil sie Literatur lieben. Und das geht bei Autoren total weit verbreitet. Man trifft Leute, man quatscht sofort über Bücher und über Schreibtechniken und über all diesen ganzen Kram. Und das machen Leute ja nicht in Jobs, die selbst keinen Bock haben.
Ja, das, man hofft es auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
Ja, es gibt immer einzelne Ausnahmen. Also keine Frage, es gibt sicherlich Leute, die sind, ich schreibe jetzt irgendwas, ne, Hauptsache Geld oder so, gibt es sicherlich auch, aber die werden damit nicht glücklich werden, weil man verdient damit so kein Geld. Und man, also die ich kenne, die meisten, wie ich das einschätzen kann, schreiben Bücher, weil sie Bücher schreiben wollen.
Schön. Ja, das ist etwas Schönes und das kommt bei uns Lesenden einfach auch ziemlich gut an. Also ich merke tatsächlich immer wieder bei Büchern, wo Menschen geschrieben haben, also wo ich meine, dass das Ziel, wie ich nur war, möglichst viele von den Büchern zu verkaufen, dass das etwas anderes ist als Menschen, die ein Buch schreiben aus Leidenschaft. Also aus, weil sie wirklich ein Interesse damit haben. Also ich lese beispielsweise aktuell das Buch von Zsa Stanisic.
Ja.
Und das ist.
Der alte Heidelberger.
Ja, richtig, genau. Das ist, also es ist ein chaotisches Buch, wenn man anfängt, es zu lesen. Aber es macht halt Spaß, trotzdem zu lesen. Und das ist so einer, der sich auch nicht ernst, also nicht so hundertprozentig ernst.
Ja, ich mag das auch sehr gerne.
So, und das finde ich, das macht etwas. Aber wenn du andere Werke, andere Bücher hast von anderen Menschen, also ich habe hier schon ein Buch gelesen, was gehypt worden ist, wo ich mir gedacht habe, warum? Weiß nicht, es war einfach so drückend. es kam nichts an, es kam keine Action, gar nichts an. Und das ist bei deinen Büchern, das ist ja zum Beispiel genau das Gegenteil. Du schreibst so, dass Leute Interesse haben, dass du schreibst für die Menschen, was dein Angebot, so wie wenn man eine gute Serie einschaltet, man schaut eine Serie an und weiß, da beginnt etwas, der Erzähler nimmt einen mit und das Abenteuer packt einen, man wird reingesogen und man will gar nicht aufhören und das, finde ich, macht etwas mit mir, ganz persönlich hat es auf jeden Fall was gemacht.
Ja, das ist natürlich immer das, worauf man hofft, so, ne? Also, das, für mich ist das Ding so, ich versuche halt, die Leute, die meine Bücher lesen, ernst zu nehmen, ne? Auch wenn ich silly Romane schreibe manchmal, die, keine Ahnung, also die Justifiers, das war jetzt einfach in einer Rollenspielwelt, aus den, ich weiß nicht, 80ern, alles über drüber und so. Das heißt, vom Konzept her ist das halt schon eher auf der lustigen und nicht allzu ernsten Seite. Aber gleichzeitig war mein Gedanke halt, ist trotzdem dabei, ne? Die Leute, die es lesen, die musst du halt trotzdem ernst nehmen. Die schenken dir ihre kostbare Lebenszeit. Ja, das ist die eine Sache, die älter ich werde, desto mehr merke ich, ja, Lebenszeit ist begrenzt und das heißt, womit wir sie verbringen, ist auch eine Aussage darüber, wer wir sind und was wir tun. Und die Leute, die meine Bücher lesen, die schenken mir halt viele Stunden ihres Lebens, was schon eine besondere Sache ist, also definitiv.
Kannst du dich noch daran erinnern, gab es mal eine Situation, als du bei einem Menschen zu Hause warst und du dein Buch bei diesem Menschen im Regal
hast? Das passiert eher selten, weil Leute, wenn ich zu ihnen nach Hause komme, meistens schon wissen und dann darauf hinweisen, dass. Aber es kommen, also keine Ahnung, neulich habe ich einen Mietwagen genommen, weil wir zu einer Familie gefahren sind über Weihnachten und der Mann an der Mietwagenstation sagte, als ich meinen Führerschein hinlegte, sagte, sie schreiben nicht zufälligerweise Bücher, oder? Ich so, ja, doch, zufälligerweise schon. Und ja, er kannte das halt. Oder, keine Ahnung, wir hatten mal Handwerker bei uns in der Wohnung und da war so ein Azubi dabei, so ein etwas jüngerer, und der meinte halt, oh, Christoph Hartebusch. Also es kommt schon vor. Ne? Es ist, man ist jetzt kein, ich weiß nicht, Schauspieler oder berühmter Musiker, Autoren sind ja immer noch so eher einen Schritt weiter hinten in der Öffentlichkeit, aber hin und wieder kommt es schon vor, dass Leute einen kennen, ja.
Schön. Ich habe noch zwei kleine Fragen, habe ich noch. Was liest du denn aktuell selbst? Du hast ja gesagt, dass du weniger liest, aber ich glaube nicht, dass du aufhörst mit Lesen.
Nee, ich habe nicht mit Lesen aufgehört. Also ich habe tatsächlich zuletzt sehr viel gelesen, weil wir vergeben ja einmal im Jahr den Fantastischen Literaturpreis, den Seraph. Und da lese ich auch immer in die Werke rein, die eingereicht werden. Das heißt, ich habe normalerweise irgendwann im Jahr immer einen recht guten Überblick darüber, was dieses Jahr in Deutschland erschienen ist, in der Fantastik generell. Da habe ich jetzt relativ viel deutsche Fantastik gelesen. Lass mich kurz überlegen, was das letzte war, was ich zuletzt... Oh ja, ich habe zuletzt ein Buch über Artus-Mythen gelesen. Mhm. Aber ich fällt das Titel gerade nicht ein. Wir waren über Silvester haben wir in Schottland verbracht. Cool. Und da habe ich, also nicht ganz passenderweise, aber halbwegs passenderweise das gelesen. Aber dieser Titel entgleitet mir gerade.
Okay. Finden wir raus und dann steht das auch in den Shownotes. Ja. Ach schon, schön, spannend. Dann eine Frage, die ich eigentlich immer wieder allen InterviewpartnerInnen immer so stelle, weil es halt so wichtig ist. Und du hast auch schon so angedeutet in einer Sache, das Thema KI und Kunst und Literatur. Welchen Standpunkt vertrittst du diesbezüglich?
Mein Standpunkt ist da relativ simpel. Der wurde mal irgendwann, ich glaube, in einem Post oder Tweet oder so zusammengefasst. Der war nämlich, wenn du dir nicht die Mühe machst, das zu schreiben, warum sollte ich mir die Mühe machen, es zu lesen? Ich persönlich sehe für mich keinen Mehrwert darin, KI zu benutzen. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich die Entwicklungen, die stattfinden. Das heißt, wir werden uns damit befassen. Vielleicht befassen wir uns schon damit. Mhm. Das wird mehr werden und das wird am Anfang ziemlich unangenehm werden. Das wird eine Menge Leute aus literaturnahen Jobs rauskegeln. Also das wissen wir, glaube ich, auch. Ob die Qualität so gut ist oder nicht, ist dabei unerheblich, wenn es so viel günstiger ist als die Arbeit, die geleistet wird. Da wird es in den nächsten 1, 2, 3 maximal 5 Jahren krasse Umwälzungen innerhalb der Branche geben, in den Bereichen von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, also Übersetzungen, Lektorate und so weiter. Und ich bin fast sicher, wir werden mit krassem KI-Content überschwemmt werden in nächster Zeit, wenn die großen Firmen, die Sachen verkaufen, die Plattformen und so, da nichts gegen machen. Ja. Also YouTube hat ja gerade so ein paar AI-Slop-Videos, so Channel gelöscht. Aber es kostet einfach quasi nichts, den Kram zu erstellen. Also die ja. Leute, ne? Also gesellschaftlich kostet uns alles sehr viel. So, auf einer großen Ebene bezahlen wir da alle sehr viel für, aber auf der individuellen Ebene kostet das nichts. Das heißt, ich bin sicher, wir werden sehen, dass auf Amazon und sonst irgendwo Milliarden Bücher erscheinen werden, wenn das nicht verhindert wird von Amazon oder anderen Plattformen. Und ja, das wird uns allen das Leben sehr viel schwerer machen, weil es ist halt schwierig, in so einer großen Welle rauszustechen. Es ist schwierig, jemand, der einfach 35.000 Werbeposts machen kann, weil er KI benutzt, hat es halt einfacher als jemand, der seinen ganzen Kram selbst macht. Das wird in der Branche für sehr viel Schmerzen sorgen in nächster Zeit. Und ich sehe absolut ich sehe weder politisch noch gesellschaftlich irgendetwas, was das aufhalten würde. Im Gegenteil, das bedeutet, ich glaube, es wird hart. Für viele von uns.
Ich befürchte es leider auch. Und also dieser ganze AI-Slop und so, das ist ja auch ein Signal oder ein Signal, wie das Ganze aussehen kann. Das ist ja nur das Thema visuelle Sache. Also
ja, absolut. Und das natürlich, ich kenne super viele GrafikerInnen, ne? Also ich kenne super viele Leute, die in diesen Bereichen kreativ unterwegs sind, für die ist es extrem hart. Ja, im Marketing und so weiter wird das auch super viel werden. Und wird ja auch gerade überall reingezwungen quasi. Man kann sich dem ja auch super schwer entziehen. Nur, also ich kann halt sagen, ich mache das nicht und dann ist es gut. Aber wenn man irgendeinen Job hat, wo der Arbeitgeber das möchte, dann kriegt man das halt in sein E-Mail-Programm reingedrückt. Ja. Und dann dagegen kann man es. Und da gibt es da 1000 Apps und ich weiß nicht, was jeder, keine Ahnung, jeder, man wird auch gefragt, ob man irgendwie keine Ahnung, ich habe Adobe jetzt endgültig gesagt, ich will einen PDF-Leser nicht mehr, weil der mir dauernd meine PDFs, ich lese relativ viel Rollenspielkram auf PDFs, irgendwie zusammenfassen. Und ich sage, ich will jetzt zusammenfassen, ich will das Ding lesen. Wenn ich es zusammengefasst haben will, fasse ich mir selbst zusammen. Ja. Lass mich in Ruhe. Und es war immer diese Frage. Und dann ganz so, ja, ist Schluss jetzt. Und habe mir dann so ein Freeware-Programm installiert. Und das ist ja nur ein winziger Aspekt. Das wird immer, immer mehr werden. Die stecken da gerade super viel Geld rein, weltweit, also unfassbar viel Geld. Und da sind die größten Firmen der Welt, die mächtigsten Firmen der Welt und Personen der Welt involviert. Das heißt, es wird auch an dieser Stelle durchgedrückt werden und die Auswirkungen, mit denen schlagen wir uns dann quasi am Boden rum. Vielleicht ist es eine Bubble, vielleicht platzt es auch, Aber anders als zum Beispiel NFTs jetzt, wo von Anfang an klar war, okay, das ist einfach Bullshit. Das könnte man einfach sehen, dass einfach spekulativer Bullshit, wo ein paar Leute reich werden und der Rest verliert, ist es bei, also KI ist ja so ein Quackbegriff dafür, aber ist es bei diesen LLMs und so, die haben ja durchaus einen Nutzen, das ist ja nicht so. Also das ist ja, die Technologie an sich kann ja Dinge und das Problem ist, wir machen damit die falschen Dinge. Man könnte damit die richtigen Dinge machen, aber da besteht weniger Interesse dran. Es gibt das auch, natürlich jede Menge, aber deswegen, das, ich sehe das nicht so, dass das, ich habe keine Hoffnung, dass das irgendwie wieder von selbst verschwindet, weil die Technologie an sich eine Menge Anwendungsmöglichkeiten hat, bei denen ich auch nicht sagen kann, dass ich sie schlecht finde oder so, oder dass sie nicht sinnvoll wären. Und dementsprechend, das bleibt. Vielleicht platzt die Bubble, dann gibt es einen kleinen Rezession oder so, keine Ahnung, aber grundsätzlich wird das bleiben und das wird eine Menge umwälzen. Und gesellschaftlich sowieso, also die Fake News, die wir in den nächsten Jahren bekommen werden, Leute haben jetzt, also wir haben jetzt schon das Problem, dass viele Leute keinen Bezug zur Realität mehr haben und deswegen Wahlentscheidungen treffen, die nur schwer nachvollziehbar sind aus ihrer eigenen Position heraus. Aber die Fake News sieht man jetzt schon, die werden von skrupellosen Leuten eingesetzt werden, dass sie in den nächsten Jahren wieder so wild werden, was die Leute da posten und glauben und wonach sie ihre Entscheidungen treffen.
Absolut, absolut. Ich befürchte auch, dass das nicht besser wird. Aber wir hoffen einfach noch, vielleicht ist es ja, wie du schon gesagt hast, so eine Bubble und vielleicht platzt die irgendwie. Ja. Aber die Frage ist, was kommt danach und wie
merkwürdiger wird das? Also ganz kurz abschließend noch, ich bin nicht hoffnungslos, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, Schreiben ist auch Kommunikation und Schreiben ist auch eine Verbindung zu der Person, die geschrieben hat. Wenn ich was lese, dann habe ich eine Verbindung zu dieser Person. Und ich glaube, diese Art von Verbindung, wir sind schon soziale Tiere. Wir brauchen das schon. Und ich persönlich habe die Hoffnung, dass es vielleicht auch wieder so eine Gegenbewegung gibt, dass die Leute verstehen, dass das hat ein anderer Mensch geschrieben und das lese ich jetzt und das habe ich an der Welt dieses Menschen teil, dass das einen Wert hat, den KI halt niemals ersetzen kann. Das wird sie einfach nicht können. Und ich habe die Hoffnung, dass das nicht verschwinden wird, weil das ein menschliches Grundbedürfnis ist. Wir können das mit, ne, das ist mit Essen. Wir können jede Menge Fastfood in uns reinstopfen, das uns irgendwie nur halb ernährt und nicht glücklich macht. Aber es gibt auch gutes Essen, was man lecker isst und gerne isst. Und weißt du, was ich meine? So, und das ist Literatur, ist nicht anders. Ich glaube, dass für das Hirn brauchen wir auch hin und wieder die richtige Nahrung. So.
Definitiv. Also, ja, ich habe auch so in Kleinigkeiten, so kleinen Aussagen von Menschen, habe ich so diesen Hoffnungsschimmer, der durchglimmt einfach. Dabei man vor etlichen Jahren ist ja immer noch dieses große Thema Einsamkeit. Und dann haben so viele soziale Gruppen sich einfach zusammengeschlossen und gesagt, wir machen das gemeinsame Essen in Hinterhöfen, werden dann Tische zusammengestellt und dann setzen die Menschen dann und essen gemeinsam und holen alle Leute, die in dem Haus wohnen, zusammen. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Aktion, kommt sie aus, ich glaube, Kollegen aus Spanien. Ich glaube, da ist es wie sogar populärer. Aber es ist auch nach Deutschland ist das teilweise geschwappt. Und das glimmt halt überall so durch. Und ich glaube, dass das auch gerade im Thema KI auch vielleicht so sein kann, dass es so Gegenbewegungen gibt. Es gibt diese Gegenbewegung, dass man sich von diesen großen digitalen Playern ein bisschen emanzipiert und so weiter. Das sind alles Sachen, die so kleine Gegenströmungen sind. Und wir hoffen einfach mal drauf, dass das vielleicht ein Tsunami wird und dass das mehr auslöst und dass man den großen Playern einfach mal sagt, wisst ihr was, eure Dienste sind zwar schön und gut, aber wir sind immer noch die Nutzenden. Wir entscheiden und wir wollen nicht den ganzen Scheiß XY drin haben, sondern wir wollen das so machen.
Ja, wir werden das sehen. Ne? Man merkt so ein bisschen die Stimmung, man hat in den letzten Tagen so ein, zwei Sachen gehört. Ich weiß nicht, der Microsoft-Chef, der gesagt hat, irgendwie will niemand Gemini und solche Sachen. Nein, das ist Google, ne? Gemini. Jedenfalls das Microsoft AI-Ding. Und es gibt schon so ein bisschen Hinweise darauf. Das perfide an AI ist, glaube ich, dass sie einem ja diese menschliche Verbindung vorgaukeln kann. Das ist das Problem. Dass die Leute sich darin verlieren, weil sie das Gefühl haben, sie haben dann eine Connection, die aber de facto nicht da ist.
Definitiv.
Und diese weirden Tech-Bros mit ihren absolut gefühlt total verkrüppelten Sozialleben, Entschuldigung, verkrüppelt ist ein schlechtes Wort. Ihr wisst, was ich meine. Die so, nee, wir machen ja soziale Netzwerke, wo nur KI ist, wo ich so denke, das ist mein Horror. Soziale Netzwerke sind eh schon anstrengend, aber dann nur noch mit KI kommunizieren, die nicht mal meine Bücher kaufen kann.
Ja. Die kennen sie alle schon, weil sie geklaut haben.
Ja, das ist leider der Fall. Also meine Bücher sind alle schon, ich weiß nicht, in vielen Versionen konnte man ja auslesen und das ist alles schon eingelesen und man kann sich dagegen quasi nicht wehren.
Ich stelle mir das so eine große Frustration einfach vor. Da hast du so viel Energie reingesteckt und dann kommen da irgendwelche komischen Menschen aus irgendwelchen Ländern, die sagen, ach, wisst ihr was, ich entwickle hier eine Technologie, die machen wir jetzt so und wir sind einfach zu geizig, jetzt den Autoren das Geld zu geben, obwohl wir Milliarden auf dem Konto haben, lass doch mal unsere Maschine alles klauen und dann tun wir so, als ob das das Beste der Welt ist.
Ja, am Ende des Tages, ich verkaufe ja quasi die Rechte, meine Texte irgendwie zu benutzen an andere Leute und an Verlage. Und deswegen ist das für andere so, ja, okay, ne? Also wenn mir jemand Geld dafür geben würde, dann wäre es eine Überlegung, ne, ob ich das mache oder nicht. Aber das Problem ist ja, dass einfach ohne irgendeine Kompensation geschieht. Und sie jetzt aber behaupten, dass das, was sie da gesammelt haben, wäre ja alles irgendwie ihres und copyrightable und bla bla bla. Und das ist, da merkt man schon, wo die Macht liegt, nämlich nicht bei den Leuten, die den Content machen, die all diese Bilder gemalt haben und all diese Texte geschrieben haben, die da eingelesen wurden, sondern bei den Leuten, die da die Verwertungsrechte haben und die Milliarden gesammelt haben und die da im Prinzip damit jetzt sagen, nö, es hat einfach so Pech gehabt. Das ist leider eine grundlegende Erfahrung als Kreativer, dass man sehr häufig ganz am unteren Ende der Interessenkette hängt und sowohl Politik als auch gesellschaftlich, obwohl alle Leute Content konsumieren, alle schauen Serien, lesen Bücher, hören Musik, ne, also es macht ja quasi niemand diese Dinge nicht, aber trotzdem wird das irgendwie auf der einen Seite seltsam überhöht, aber auf der anderen Seite geht das immer hinten unter, dass es dahinter Menschen sind, die auch irgendwie sich da durchwursteln müssen. So.
Definitiv. Christoph, ich habe noch eine Frage, eine abschließende Frage. Eigentlich hätte ich noch 100 weitere Fragen, aber dann würden wir bis morgen, glaube ich, noch zusammensitzen.
Ja, das ist schon ein bisschen lang geworden, ne?
Alles gut, alles gut. Und zwar die letzte Frage ist, was oder auf welche Wege können sich denn deine Lesenden, unsere Hörenden hier irgendwie in Zukunft einstellen? Ist da irgendwas Neues geplant?
Es ist was Neues geplant. Ich bin in den letzten, ich bin ganz am Ende dieses Romans. Es wird bei Piper erscheinen. Das ist ein einzelner Roman, historische Fantastik oder fantastische Historik. Ist noch nicht angekündigt, deswegen kann ich nicht groß was dazu erzählen, weil ich dran sitze. Aber ich hoffe, dass der nächstes Jahr erscheinen wird. Ansonsten versuche ich gerade, ich habe noch ein paar Bücher, die ich bin ja schon länger dabei und irgendwann verschwinden Bücher halt aus Verlagsprogrammen und so. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, durchzusortieren, die Rechte zurückzuholen und zu überlegen, mache ich das Self-Publishing, suche ich dann einen neuen Verlag, also quasi vielleicht eine schöne Sammlerausgabe oder so zu machen. Also solche Sachen sind gerade bei mir drin und ja, wie gesagt, in den Roman, den ich gerade schreibe, da gibt es dann hoffentlich, ich hoffe, dass ich demnächst fertig werde. Er erweist sich also ein bisschen widerständiger, als ich gedacht habe. Und dann kann ich auch ein bisschen was ankündigen und mehr erzählen, wenn das dann alles fix ist.
Sehr, sehr cool. Christoph, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war sehr interessant, vieles über dich zu erfahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Und alle da draußen, lest Bücher.
Sehr schön. Bis dann.
Ciao. Alles klar, ciao.
Das war das Interview mit Christoph Hadebusch, unter anderem Autor des Bestsellerbuchs Die Trolle. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Christoph für seine Zeit und für dich, dass du die Folge gehört hast. Wenn du magst, hören wir beide uns morgen wieder. Dann habe ich wieder eine brandaktuelle Hörspielempfehlung für dich. Bis dahin, hab noch einen wunderschönen Donnerstag. Ciao.